Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und auch heute wieder mit einer Interviewfolge mit niemand Geringerem als Michael Felderer. Er ist Professor an der Universität Innsbruck, unter anderem für Quality Engineering, und er ist im Department of Computer Sciences beheimatet. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute da bin und mit dir über Digitalisierung sprechen kann.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Nicht selbstverständlich. Freut mich sehr. Lass uns doch gleich einsteigen. Du bist auf der Universität Innsbruck, bist in den Computerwissenschaften, IT-Wissenschaften zu Hause. Wie bist du überhaupt in die IT reingekommen? Wie waren deine ersten Berührungspunkte? Wie war dein Werdegang?
Ja, also meine ersten Berührungspunkte waren wahrscheinlich wie für viele Leute in meiner Generation mit den Heimcomputern, die damals in den 80er Jahren aufgekommen sind, also C64, Atari, Amiga, wenn du vielleicht das auch kennst, ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und mein Vater, der sich immer auch schon sehr dafür interessiert hat, hat mir damals, wie 10 war, ein Basic-Programmierbuch geschenkt, ja, zum Geburtstag, und das war dann sozusagen mein erster Anlass, meine ersten Basic-Programme zu schreiben. Ja, weiter ist es dann eigentlich erst wieder in der Oberstufe gegangen, in der damaligen Hauptschule haben wir primär so Office-Programme gemacht. Nein, stimmt nicht ganz. Wir haben auch da dieses Logo programmiert. Ja, das war so eine Sprache, wo man geometrische Muster programmieren kann. Und dann in der Oberstufe haben wir Pascal sozusagen programmiert. Ja, und ja, dann bin ich eigentlich nach einer Lehramtsausbildung, die ich auch gemacht habe, eben auch für Mathematik, Physik und Informatik, bin ich dann im ersten Jahrgang an der Uni Innsbruck gewesen, im Informatikstudium. Also damals waren wir im Hörsaal mit 400 Personen. Ja, also das war schon sehr beeindruckend damals, dass der ganze Hörsaal voll war, und habe dann sozusagen meine Leidenschaft für die Informatik immer vertiefen können. Ich habe auch von früh die Chance gehabt, eben durch meine Lehramtsausbildung, dass ich auch dann schon als Tutor tätig war. Das heißt also sozusagen auch diesen Aspekt, dass man in der Informatik ja auch mit Menschen zusammenarbeitet und nur da diesen Added Value schaffen kann, umsetzen können. Ja, habe dann auch Firmenerfahrung gesammelt, habe also ein ERP-Produkt mitentwickelt, und und jetzt bin ich halt als Professor an der Uni Innsbruck tätig im Schwerpunkt Software und Systems Engineering.
Ja, ein beeindruckender Lebenslauf in so kurzen Jahren sozusagen. Das Spannende ist ja, du hast es wieder erwähnt, ja, wenn wir da drauf kommen, in deiner Zeit als Tutor, IT braucht Menschen, ist ja ein Thema, das immer wieder mal aufkommt. Ja. Es dreht sich immer wieder um die Menschen, offenbar eine große Herausforderung oder ein großes Thema in unserer Branche.
Auf alle Fälle. Also das denke ich, wird man sich jetzt aber auch immer mehr bewusst, ja, also dass auch der menschliche Aspekt sehr, sehr wichtig ist. Also ich denke jetzt gerade in der Digitalisierung, ja. Also der Begriff der Digitalisierung hat ja auch so einen Wandel durchgemacht. Ja, eigentlich, wir, die uns mit Informatik beschäftigen, haben ja eigentlich immer schon Digitalisierung gemacht. Und ich kann mich erinnern, vor Jahren schon hat es an der Uni Innsbruck eine Abteilung Digitalisierung gegeben. Ja, aber für die hat Digitalisierung eigentlich nur geheißen, sie digitalisieren alte Dokumente, ja, digitaler Form. Ja, und heute haben wir eben die Digitalisierung, so wie wir sie jetzt, denke ich, als ein aktuelles Thema verstehen, wo also Vernetzung eine wichtige Rolle spielt und auch eben den Menschen mit digitalen Technologien zusammenzubringen. Ja. Und das Ganze geht sogar eigentlich weiter. Es spielt auch in meinem Forschungsumfeld, also im Software Engineering, erkennt man immer mehr, dass man da nicht nur rein zum Beispiel neue Programmiersprachen entwickeln kann oder neue Testansätze, neue Modellierungen, ja, und aus denen Codes generiert zum Beispiel, sondern man kennt halt auch, dass man die Forschung nicht isoliert vom Menschen machen kann und dass man sich zum Beispiel auch damit beschäftigt, also wie die, ja, wie das Programmieren im agilen Kontext am besten funktioniert oder auch wie eine Entwicklungsumgebung am besten so gestaltet, dass die Programmierer am produktivsten sein können. Also da wird der Faktor Mensch schon auf den verschiedensten Ebenen jetzt auch immer stärker berücksichtigt. Ja.
Weil du gesagt hast, Programmierung und Produktivität, das ist ja ein Teil der Sache. Das andere Teil ist ja auch, dass das Ergebnis der Programmierungen, nicht mehr so wie früher in diesen Pascal Basic und wie sie sonst zu heißen hat, Programmen, so von oben nach unten und dann ist das abgeschlossen und quasi nicht mehr verwertbar. Es geht ja darum, dass das dann auch in vielen, vielen Jahren noch weiter gepflegt werden kann. Mhm. Wenn wir uns jetzt so anschauen, so von außen betrachtet ist ja oft so das Image, das ist alles neu und alles hip und so. Spätestens wenn wir im ERP-Bereich schauen oder im Bankenbereich oder in vielen Betriebssystemen, und da laufen ja Softwarebausteine, die Jahrzehnte alt sind. Mhm. Wie geht ihr damit um, das zu managen, zu verwalten, das auch noch irgendwie wartbar zu halten?
Ja, also du sprichst da einige interessante Aspekte an. Also der erste war mal so dieses Wasserfallartige, ja, was du gesagt hast, dass man also Software heute nicht mehr so klassisch wasserfallartig entwickelt, sondern eben mehr agil in kurzen Iterationen. Ja. Und das ist einmal ein Aspekt. Und dann kommt natürlich sozusagen dieser Langzeitaspekt dazu, dass man Software ja lebt, also und Software auch altert. Das ist ja auch, was man oft übersieht. Man denkt sich, Software ist ein digitales Artefakt. Ja, das sind nur Abfolgen von Nullen und Einsen und das bleibt immer gleich. Ja, im Gegensatz zu meinetwegen einem Auto, ja, das ja auch, wenn es steht, rosten anfängt. Ja, und da ist es aber schon so, dass Software alleine schon deshalb altert, weil sich die Umgebung ändert. Ja, und das und auch, weil sich die Anforderungen ändern. Es kommen neue Anforderungen dazu. Also auch bei ERP-Systemen ist das ja ein wichtiges Thema, dass da neue Module und Adaptierungen dazukommen. Und da sind wir in dem ganz wichtigen Thema der Wartung oder Maintenance, was ja sehr häufig auch übersehen wird, unterschätzt wird. Ja. Also der Großteil des Software-Lebenszyklus ist genau Wartung und Maintenance. Und da gibt's, also da ist auch wichtig, dass man das Thema nicht auf die lange Bank schiebt, sondern eigentlich proaktiv angeht, ja, mit gutem Software-Design. Also es gibt da so ein Konzept, das nennt sich Technical Debt, ja, also die sogenannte technische Schuld, die man aufbaut, wenn man nicht von Anfang an die Software so baut, dass sie dann auch wartbar ist. Und da spielt halt eine Rolle, dass man zum Beispiel schaut, dass man nicht duplizierten Code hat, ja, also wenn man Code einfach kopiert, ja, von einem Modul ins nächste und man muss dann was ändern, ja, dann vergisst man es wahrscheinlich an der zweiten Stelle anzupassen, ja, das ist ein Indikator, ja, dann Dokumentation ist auch wichtig, dann sind wir beim nächsten wichtigen Punkt, eigentlich mein Herzensthema, das Testen, ja, also wenn ich Software anpassen muss im Nachhinein, ja, und ich habe keine Tests, die mir prüfen, ob das, was ich eigentlich nicht geändert habe, noch gleich funktioniert, ja, dann zeigt die praktische Erfahrung, dass genau dort, wo man eigentlich denkt, ich habe nichts geändert, gibt es auch Probleme. Ja, und alleine das macht auch das Testen schon so wichtig. Also diese Kombination aus, sagen wir mal, Berücksichtigung im Design, entsprechenden Messzahlen, Kennzahlen, ja, wie eben dieser Code-Duplikation und eben geeigneten Testing, das ist sicher, sage ich mal, eine solide Basis, um einfach die Wartbarkeit sicherzustellen über den Lebenszyklus einer Software.
Also wenn ich es jetzt so, also ich bin ja nicht aus der Softwareentwicklung, wirst man nachsehen, wenn ich es jetzt mal so von außen betrachte, geht es einerseits darum, durch Dokumentation und Vermeidung von Redundanzen schon einmal Beänderungsläufen, Fehlerquellen zu minimieren und andererseits dann durch umfassende Testungen auch sicherzustellen, dass sie nicht also vermeintlich nicht angegriffenen Funktionen trotzdem noch funktionieren, korrekt funktionieren.
Genau.
Jetzt ist ja das in einer, sagen wir mal, komplexeren Softwareumgebung, bleiben wir beim Thema ERP, ja recht umfangreich. Nicht? Also die Funktionen sind sehr umfangreich, die möglichen Funktionsfälle sind auch sehr umfangreich. Jetzt wird es ja nicht so sein, dass dann eine ganze Armada von Studenten da sitzt und irgendwelche Checklisten abhackelt, oder wie macht ihr das inzwischen?
Du machst die ganze Qualität.
Testerei,
ja. Das Testen, ja, genau, also da ist es so, dass ein ganz wichtiger Trend das ja ist, dass man versucht, eben nicht genau, wie du sagst, diese Armada von Personen, die alles sozusagen durchklicken und checken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, hat, sondern dass man schon versucht, das auch mit Automatisierung so weit wie möglich zu unterstützen. Ja? Also da sind wir im ganz wichtigen Thema der Testautomatisierung. Interessanterweise, das ist ein Thema, das leuchtet eigentlich jedem ein, dass das wichtig ist und Sinn macht, ja, eben statt meiner Armada von Studenten oder sonstigen Leuten. Also ist eben gar nicht so lustig, weil ich kenne eine Spielefirma in Wien, die stellt Studenten als Tester ein, ja, als, die stellen die ein, dass sie die Spiele durchtesten, ja, aber dass man das Testen möglichst auch durch Automatisierung unterstützt. Also da gibt es verschiedene Ansätze, das sogenannte Capture Replay, also dass man wirklich Szenarien einmal aufzeichnet, ja, wie beim Videorekorder oder bei den Makros im Excel, weil das kennen sich auch viele Zuhörer, und man das dann halt wieder beliebig oft abspielt. Ja. Aber auch das hat Probleme, weil man oft dann diese einzelnen Felder, die man anklickt, verschiebt und dann erkennt man es nicht mehr genauer, und gibt es also jetzt da schon andere Ansätze, die zum Beispiel versuchen mit, also das ist jetzt gerade aktuelles Forschungsthema auch, wo man jetzt versucht mit AI, mit Bilderkennung sozusagen die grafische Oberfläche zu erkennen, ja, und zu schauen, das ist ein Feld, wo man draufklicken kann, und da klickt dann sozusagen der Computer drauf und testet sozusagen die Software auch automatisiert selber zum großen Grad durch. Ja. Übrigens haben wir auch im Digital Innovation Hub, ja, genau zur Testautomatisierung auch ein Seminar gehalten, und das ist auch sehr gut angekommen. Also ich denke auch ein Thema, was für viele Firmen, auch wenn sie nicht direkt Software entwickeln, ja, dann setzt doch heute jede Firma auch Software ein und adaptiert sie in die eigenen Bedürfnisse. Ja, und da ist das ein ganz wichtiges Thema.
Ja. Spannend. Ja, der Ansatz ist ja ähnlich wie jetzt in unserem Business Process Monitoring, wo man den Benutzer simuliert, ne? Also die User-Sicht simuliert, um zu schauen, was verhaltet sich das Stück Software oder das System so, wie wir glauben, dass es sich verhalten wird.
Ja, genau, da haben wir wieder die Anknüpfungspunkte. Da sind wir aber beim wichtigen Thema, weil du sagst, du bist nicht auf der Softwareentwicklung, du bist ja mehr aus dem Operations, sag ich jetzt einmal. Ja? Und mittlerweile verschwimmen die zwei immer mehr. Ja? Also es gibt ja diesen Trend DevOps, ja? Development und Operation, die immer mehr sozusagen die zusammenkommen, also sprich, dass das Entwicklungsteam auch für den Betrieb verantwortlich ist, dass also zum Teil auch Server gar nicht mehr physisch vorhanden sind, sondern eben virtuell, ja, und auch programmiert werden können. Also gibt man mal einen virtuellen Server, der diese und jene Möglichkeit hat, ja, oder dass man überhaupt auch die Services, die man entwickelt, in die Cloud deployt, ja, also dass das Team sozusagen den gesamten Zyklus auch durchläuft, ja, und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, das du gesagt hast, genau in diesem Kontext wird auch dieses Monitoren als Testen immer wichtiger, ja, also dass man nicht, wenn man das vielleicht klassisch mit Testen verbindet, dass man ein System aktiv penetriert, Felder ausfüllt, ja, dass das Testen ist, sondern dass man das Testen in den Betrieb schickt, also dass man die Software in den Betrieb schickt und einfach einmal User simuliert oder sogar auf die echten Nutzer loslässt. Ja. Also das ist auch gerade ein spannendes Forschungsthema, wo wir dran sind, dass man sozusagen versucht, die Software früh zu deployen, ja, und rein mitmonitort, was die Benutzer machen, ja, und wenn man das geschickt macht, also da Benutzergruppen definiert, dann kann man Fehler oft finden, einfach durch unterschiedliches Verhalten einzelner Nutzer, weil die Software sich da anders verhält, bevor es eigentlich der Benutzer merkt. Ja? Also man kann sogar mehrere Benutzer haben, die auf verschiedenen Systemvarianten parallel arbeiten, und durch diese Unterschiede, die es da gibt, ja, oder Unterschiede, die es nicht gibt, kann man auch Rückschlüsse auf Fehler machen, bevor sie der Benutzer merkt. Also das ist dann schon eine ja, relativ fortgeschrittene Form der Qualitätssicherung, wo wir gerade auch dran sind.
Ja, das ist immer spannend. Nicht? Andererseits ist natürlich das Thema immer, je nach Kultur des Anbieters auch, sind Rückmeldungen willkommen oder weniger willkommen. Und dabei sind sie so wertvoll, wenn auch oft einmal sehr übersetzungsbedürftig. Nicht? Also die Aussage eines Anwenders einer Applikation ist ja nicht gerade zwingend direkt 1:1 verwertbar oder auswertbar, sondern muss man meistens hinterfragen, und wo genau war es das und was heißt das genau? Ja. Also war es ein bisschen Dolmetscharbeit.
Ja, genau. Also das ist
ja, und trotzdem ist aber wichtig, diese Informationen auch zu bekommen und anzunehmen, oder? Damit man das Feedback auch nutzen kann.
Genau. Das ist also ganz wichtig für die moderne Softwareentwicklung, dass man also versucht, die User eng zu integrieren, Feedback aufzunehmen, also nicht Verbesserungsvorschläge nicht als Kritik aufzufassen, sondern als ja Chance, etwas besser zu machen, noch mehr Value zu generieren. Ja. Und von dem her ist das ganz wichtig. Also das ist ja generell auch so ein Thema, dass man im Software Engineering, dass man das oft nur mit dem Coden verbindet, ja, mit der Programmierung, aber es ist ja eben genau dieser ganze Lebenszyklus, ja, der da eine Rolle spielt. Also das beginnt, wenn wir jetzt das Projektmanagement mal ausklammern, beginnt es ja, und die Geschäftsprozesse, das kann man natürlich auch im weitesten Sinne berücksichtigen, beginnt es ja bei der Erhebung der Anforderungen, ja, da muss ich mir ein Design überlegen, wie baue ich die Software auch, dass sie wartbar bleibt, ja, modulares Design, dann kommt genau das Coding, und das sollte heute auch schon mit der Erstellung von Testfällen integriert sein, dann testet man die Software durch, ja, und dann kann man sie deployen und warten, ja, also das ist so dieser gesamte Zyklus, den man da durchläuft, und der eben ganzheitlich zu sehen ist. Ja. Und das ist eben wichtig für den modernen Softwareentwickler, dass er sozusagen auch dieses ganzheitliche Denken hat, auch integriert in ein Team arbeitet und damit sozusagen diesen Mehrwert auch schaffen kann.
So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.